Soll ich jetzt anfangen?
Ja,
ich hab gedacht,
du fängst jetzt an, Martin.
Ach so.
Nein, Martin.
Dann beginne ich einfach mal. Guten Morgen vom Fragen und Zuhören. Ihr habt uns jetzt länger nicht gehört, also war schon eine Weile her, dass Julia und ich uns gemeldet haben. Aber wir hatten ja mal so ein bisschen angekündigt, dass wir auch an dem Format arbeiten wollen und dass wir da eine kleine Änderung, einen thematischen Shift so ein bisschen reinbauen wollen und dass wir wieder uns Leute einladen wollen in den Podcast. Aber jetzt erstmal guten Morgen, Julia. Hallo.
Guten Morgen, Martin. Ja, es ist schön, dich mal wieder auf diesem Kanal zu hören und zu sehen. Ich meine, wir sehen uns ja auch immer. Genau, wir hatten ja vor einiger Zeit das schon mal angekündigt. Wir hatten ja auch eine kleine Demokratie-Reihe, Demokratie und wir. Und jetzt haben wir gemerkt, so, wir reden zwar gerne miteinander, aber es ist auch mal schön, wenn wir beide mit anderen sprechen. Und wir würden gerne, weil das Thema aus unserer Sicht auch, ja, auch eigentlich die ganze Zeit virulent ja in der Gesellschaft rumwabert, über das Thema Werte und Haltung sprechen in den nächsten Folgen und möchten uns dazu gerne Menschen einladen, die aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema gucken. Und heute haben wir unseren ersten Gast und du darfst sie vorstellen, Martin. Bitteschön.
Genau. Guten Morgen, Lea Schlenker. Hallo, Lea.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, Lea, bei uns muss man sagen, wir kennen uns schon eine Weile. Wir kennen uns eigentlich über meine Frau und mittlerweile bist du am Institut für Historische Theologie in Bern. Da bist du aber noch relativ frisch, ne? Also
genau.
Das ist noch,
ja,
seit wann bist du da?
Seit Juli, wirklich
seit,
super.
Seit Juli, ne? Du hast Theologie studiert, evangelische Theologie, glaube ich, und Islamwissenschaften an der Uni in Tübingen. Lebst momentan in Genf und pendelst, also bist ausgewandert in die Schweiz und pendelst eigentlich zwischen Genf und Bern zum Arbeiten hin und her.
Genau, ja.
Und was noch total spannend ist, du hast promoviert und du hast ein sehr spannendes Thema für deine Doktorarbeit gefunden, was ich jetzt erstmal gar nicht so eingeordnet hätte, eigentlich zum Thema irgendwie Theologie, Islamwissenschaften. Es geht ums Thema Essen. Sag mal ganz kurz, wie bist du einmal auf das Thema gekommen und trifft's, wenn ich sage Essen? Also um was geht's?
Absolut. Genau, es geht um Essen und das ist relativ simpel. Ich liebe Theologie und ich liebe Essen. Und dann habe ich meine beiden Leidenschaften zusammengebracht.
Großartig.
Genau, ich finde auch Essen ist was super Schönes, weil es eigentlich alle Leute toll finden und spannend finden. Also es gibt niemanden, dem ich erzählt habe, ich promoviere und ich forsche zu Essen. Es gab niemanden, der gesagt hat, oh, wie langweilig oder kann ich nichts damit anfangen. Das fand ich cool. Und Essen bringt halt mega die Leute zusammen. Und auch wenn man heute im interreligiösen Dialog guckt, es geht eigentlich ganz oft um Essen oder Essen ist Teil des Ganzen. Also ne, Leute kommen, bringen ihr Essen mit. Oder es gibt dann beim Ramadan das Fastenbrechen, wo eingeladen wird und so. Das heißt, Essen spielt immer eine mega große Rolle, wird aber total selten theologisch reflektiert. Also was bedeutet das eigentlich theologisch, dass wir uns mit Essen beschäftigen? Was sagen da christliche Traditionen dazu? Was sagen da islamische Traditionen dazu? Und das fand ich spannend und dem bin ich dann nachgegangen, ja, und habe ein dickes Buch dazu geschrieben.
Aber da würde ich ganz gerne schon mal auf unser Thema kommen und eigentlich schon direkt einsteigen. Also was würdest du sagen, was das Thema Essen mit Werten, mit vielleicht auch gesellschaftlichen Werten zu tun hat und essen wir vielleicht zu wenig gemeinsam?
Das finde ich eine super spannende Frage. Also eine Beobachtung, die mir ganz früh kam, ist, also ich habe vor allem mit alten Quellen gearbeitet. Meine ersten Quellen waren so aus dem 10. Jahrhundert, gingen dann schon bis Mitte des 20. Jahrhunderts, aber viel historisch. Und mir ist ganz stark aufgefallen, dass die Quellen immer davon ausgegangen sind, dass Leute zusammen essen. Also dieses so, was ich auch aus meinem Alltag kenne, ich esse meistens allein. Wenn es gut läuft, schaffe ich es irgendwie einmal am Tag, dass wir irgendwie zusammen essen. Oder dann esse ich mal irgendwo zwischendurch oder ich esse wo mit Menschen, aber nicht zusammen, also in der Mensa, ne? Und habe aber mein Tablett, aber das ist ja nicht das gleiche, wie wenn wir zusammen sitzen und zusammen an einem Tisch essen. Genau. Und das fand ich spannend zu merken, dass das ein bisschen fehlt. Und dass das, glaube ich, früher in Anführungszeichen anders war. Und dass es gibt auch ein total spannendes Buch zu, wie im Prinzip bei jedem Essen Demokratie gebaut wird, aus den USA. Ich glaube, das heißt irgendwie Democracy One Meal a Time oder irgendwie sowas. Richtig spannend, wo es eben darum geht, wie dieses gemeinsame Essen ein Raum für Demokratiebildung ist letzten Endes, weil Leute zusammenkommen, auch also schon nur in der Familie oder in welcher Konstellation auch immer, die in der Regel unterschiedliche Sachen am Tag erlebt haben, die in unterschiedlichen Beziehungen stehen und oft auch Konflikte haben. Und dass das ein Raum ist, wo diese Konflikte irgendwie bearbeitet werden können, weil man irgendwie so einen gesetzten Rahmen hat. Also man hat in der Regel einen gemeinsamen Anfang, ein gemeinsames Ende. Und wenn nicht was super Dramatisches passiert, dann steht auch keiner auf und verlässt den Tisch. Das ist ja auch ein krasses Zeichen, wenn bei einem Essen es irgendwie zu so einem Eklat
Das
kommt, dass
stimmt.
jemand aufsteht und geht, ne? Das fand ich sehr spannend. Und dann auch so, also schon nur, wenn wir sagen, ne, wir laden zu einem runden Tisch ein. Also es gibt so viel Essensmetaphern da und das macht so eine Bedeutung, wer mit wem wie zusammensitzt. Und gerade in den islamischen Quellen ging es viel auch so um Benimmregeln. Das fand ich mega inspirierend. Also einfach so auch Rücksicht aufeinander bei Tisch und so. Ja.
Spannend auch, wenn du gerade Benimmregeln sagst, ne, dass auch eigentlich, wie Diskussionen geführt werden sollten, wie demokratischer Diskurs eigentlich auch stattfinden sollte. Ich habe noch eine ganz kurze Rückfrage noch. Erst mir ist gerade so aufgefallen, naja, also da kommen aus unterschiedlichsten Kreisen kommen dann Leute zusammen und dann ist es eigentlich wie so ein Knotenpunkt, ne? Also so ein Sammeltreffen, wie verschiedene Meinungen auch aufeinandertreffen könnten. Aber ich habe noch eine Frage zu den Quellen. Und
Ja.
zwar, wenn du sagst, also wenn wir hier über Quellen aus dem 10. Jahrhundert sprechen, wie hast du dich solchen Quellen genähert? Also welche Sprache ist das? Kannst du die Sprache? Wie geht man an solche Quellen ran? Ich finde es also unglaublich komplex auch.
Ja, also es sind Quellen, die sind, ich habe eben aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten welche genommen. Die islamischen Quellen waren wirklich 10. Jahrhundert bis 17. Jahrhundert. Vier so ganz große, wichtige Denker, wo ich dachte, ja, genau, die haben jetzt viel dazu beigetragen. Die Quellen waren alle auf Arabisch. Zwei davon waren schon übersetzt, eine ins Englische, eine ins Deutsche. Das war hilfreich. Die anderen habe ich selbst übersetzt. Das war etwas mühsamer, ging aber auch.
Aber trotzdem krass, also unglaublich, also absoluter Respekt, wirklich Wahnsinn.
Ja, das ist das Schöne an einem Theologiestudium. Man lernt unglaublich viele Sprachen. Also, ja, wer Bock hat auf irgendwie so Geisteswissenschaft und Sprache, Theologie ist dein Fach.
Mir war gar nicht klar, dass du über Essen promoviert hast. Und ich finde das gerade total inspirierend, wenn wir über Werte sprechen. Also so dieses gemeinsames Essen tatsächlich auch schon als Wert, dieses Zusammenkommen, dieses ja auch irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen. So, und dass wir das vielleicht viel zu wenig zelebrieren. Und ich habe mich gerade gefragt, irgendwie, weil wir das am Wochenende gerade in der Familie haben wir auch ein gemeinsames Essen gehabt und da ging es auch um die Frage von, wer isst eigentlich was so, ne? Und ich habe auch da das Gefühl, dass ich da selbst am Essenstisch, wenn man gemeinsam zusammenkommt, schon auch die Herausforderung, die das heutzutage vielleicht noch mehr als früher mit sich bringt, auch manifest wird, ne? Also so diese Frage von, wer isst Fleisch, wer isst kein Fleisch, wer isst vegan, wer isst alles, wer, also, und darüber ja schon in dieser Frage zum Teil einfach gesellschaftliche Bruchlinien irgendwie zutage treten. Also ich meine, ich denke jetzt gerade, das ist jetzt vielleicht ein weiter Bogen, aber an das an die Entscheidung in der Europäischen Kommission letzte Woche, ne, dass das vegane Schnitzel nicht mehr Schnitzel heißen darf. Oder also selbst am Essen, und jetzt mal unabhängig von, was ist gesund und was nicht, ne? Also, aber selbst am Essen werden gesellschaftliche Konflikte manifest, und Werte in Frage gestellt. Wie siehst du das?
Ich finde es ganz spannend, weil sich bei Essen so viel kristallisiert. Also da wird so vieles ganz konkret wichtig. Und ich finde, deswegen ist es auch theologisch so spannend, weil man eben als Mensch, jeder Mensch muss essen. Das ist einfach so in der ganzen Welt. Jeder Mensch, wenn es ihm gut genug geht, isst mehrmals am Tag. Und mit jedem Essen sind, wenn es einem gut genug geht und man die Wahl hat, Entscheidungen verbunden. Was esse ich? Mit wem esse ich das? Wo esse ich? Wie esse ich das? Ne? Also verwende ich Besteck oder esse ich mit den Händen oder und so weiter. Das heißt, da wird ganz viel an irgendwie Weltanschauung sehr konkret deutlich. Und auch halt auf eine sehr intime Art und Weise. Ich glaube, das vergessen wir oft. Aber historisch wird tatsächlich auch Essen immer ganz nah mit Sexualität verstanden, weil es da eben um so eine ganz intime Sache geht, weil man ja etwas einverleibt und das zu seinem eigenen Organismus im Prinzip dann plötzlich dazugehört. Und dadurch ist wirklich das, was, also es gibt auch so diesen bekannten Satz, man isst, was man isst. Ich weiß gerade nicht mehr, wer den gesagt hat, aber so, ja. Und es ist wirklich, ne, man, und deswegen ist es, glaube ich, so entscheidend. Auch die Frage nach Ekel spielt ja auch eine große Rolle, ne? Und was, was finde ich so appetitlich, dass ich das in mich einverleibe. Und deswegen wird da natürlich ganz viel deutlich. Und deswegen ist es auch manchmal so absolut, dieses so, nein, aber ich esse kein Fleisch oder aber nein, ich mache das nicht oder ich ernähre mich aber nur Bio oder ich ernähre mich nur halal oder was auch immer. Da wird eben so ganz markant, das sind auch Sachen, wo dann Leute ungern sagen, ah, da mache ich heute mal eine Ausnahme, weil das eben so nahe geht. Ja.
Ich,
Und
also
halt
ich
gleichzeitig so
finde es
öffentlich,
total interessant.
deswegen.
Ich war
Ich
damit
finde
gar
es
nicht, ich war mich darauf gar nicht vorbereitet, auf das Thema Essen, aber ich finde das super. Ja.
super spannend. Ich habe gerade gedacht, wo das jetzt mit Sexualität und Essen, hat es was damit zu tun, dass das solche Grundbedürfnisse sind, also Fortpflanzung und Nahrungsaufnahme, dass das deswegen irgendwie so zusammenhängt oder was gibt es da für Gründe für?
Also ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt und
Okay.
eben auch dieses Universale. Aber während im Prinzip nicht alle Menschen ständig sexuell aktiv sind und es auch nicht für alle Alter und für ne, Menschen irgendwie entscheiden, enthaltsam zu leben oder wie auch immer, ist halt Essen nicht der Fall und ist auch Essen immer öffentlicher. Und ich glaube, so der springende Punkt ist wirklich dieser Punkt auch des sich einverleiben, also
Okay,
etwas anderes in den eigenen Organismus hineinführen. Das ist ja in unseren Zeiten, wo wir super viel Lebensmittelgesetze haben und Kontrollen und vor und zurück, in der Regel unaufregend. Ne? Weil wir in der Regel davon ausgehen, dass unser Essen uns nicht krank macht. Aber für Jahrhunderte und Jahrtausende war das immer die große Frage, kann das Essen mich vielleicht auch krank machen? Weil, ne? Und wer schon mal eine Lebensmittelvergiftung hatte, weiß, das ist kein Spaß. Also deswegen, das ist total entscheidend, diese Frage nach, was führe ich in meinen Körper ein? Und auch tatsächlich historisch, vor der modernen Medizin gab es die sogenannte galenische Medizin, die sich wirklich auf Galen stützte. Kennst du vielleicht aus deinem AOK-Podcast, Martin? Weiß ich nicht, ob ihr da schon mal drüber geredet habt,
Noch
aber das ist
nicht, aber
total
ich schlage es mal
spannend.
vor.
Genau, also es ist tatsächlich super spannend, weil für Galen eben auch die Ernährung super entscheidend ist. Also da geht es nicht nur so über das, was wir heute sagen, irgendwie hast du genug Magnesium, hast du genug dies und das, Kohlenhydrate, Gedöns, sondern da geht es wirklich darum, okay, was bist du für ein Mensch und was sollst du dann zu dir nehmen? Also er unterscheidet verschiedene Grundtypen von Menschen und den einen tut halt das besser und den anderen jenes. Und je nachdem, was du für ein Temperament hast, solltest du das eine essen, das andere lassen. Ja, genau. Das
Diese
ist spannend.
Ayurveda ist ja auch, ne, so
Genau.
ähnlich, diese Vata und Typen und was man da auch irgendwie essen soll, ne?
Ja.
Also wir kommen gleich vielleicht auch noch vom Essen wieder weg, aber ich finde das immer noch total interessant, weil wenn du jetzt auch gerade sagst, so mit ist genug das drin oder das drin, also ich meine, wir kultivieren ja Essen auch seit. Ja, also wir kultivieren das ja auch in einer Form, also sowohl das Essen selber als auch die Frage, was ist da drin, ne? Also so auch die Fragen von Longevity und was weiß ich was, also die Frage auch so, was müssen wir eigentlich zu uns nehmen, um sozusagen möglichst lange zu leben und was brauchst du für Stoffe und was weiß ich was alles. Und das hat ja auch wieder so eine Absolutheit zum Teil, ne? So dieses, du musst das so und so machen, damit du die Möglichkeit, das lang möglichst lange gesund zu leben. Also kam das auch schon in deiner Arbeit vor oder ist jetzt irgendwie das, was sozusagen im Anschluss daran steht oder worüber du dir dann auch Gedanken machst, wie blickst du dann auf solche Diskussionen?
Ich finde das mega spannend und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Brücke auch zum Thema Werte, weil eben da so konkret deutlich wird, was die Werte sind, die wir mit Essen verbinden. Und ich merke immer, dass mir persönlich, wenn ich Leute sehe mit diesem Shake, wo irgendwie draufsteht, this is food, da kriege ich richtig einen Hals, wirklich.
Euch
Weil
auch, total.
so, also
Habe
erstens
ich noch nie
kochen.
gesehen.
Okay,
Habe ich
also
noch
das
nie
im
gesehen.
Prinzip die Idee ist, dass Leute, die sich nicht ausgewogen ernähren, so einen Drink trinken und dann damit alles haben, was sie für den Tag brauchen.
Okay.
Fein, okay, macht, was ihr wollt. Aber dann so drauf zu schreiben, this is food, da kriege ich echt zu viel. Weil, also für jemanden, der erstens leidenschaftlich kocht, zweitens leidenschaftlich isst und dann auch noch zu essen forscht, ist es einfach wirklich Blasphemie. Also Gotteslästerung auf eine Art und Weise. Jetzt überspitze ich das ein bisschen, aber das ist einfach kein Essen. Und aber ich finde, da wird so deutlich, also dass das mich so aufregt, zeigt ja, dass ich da Werte damit verbinde, die komplett anders sind als die Werte der Person, die das wahrscheinlich konsumiert. Das heißt, für mich bedeutet Essen was ganz, ganz anderes und deswegen ärgert mich das so. Man könnte, also ich könnte auch sagen, hey, ne, lass doch die Person machen, was sie will, du musst ja nicht. Aber irgendwie fuchst mich das total. Und das finde ich sehr spannend, weil da halt so diese, ne, da wird klar, dass Essen nicht nur ein Happy-Clappy-Thema Essen ist, sondern total tief geht. Und total diese Frage nach Werten da aufploppt.
Genau, und also jetzt, wo du gerade gesagt hast, naja, dieses, wir versuchen ja immer alles zu optimieren, ne? Und dann dieses hier, this is food irgendwie. Bei mir geht es genauso, bei mir stellen sich dann Nackenhaare auf und ich denke immer so, oh mein Gott, weil ich finde, das geht, du kommst total schnell weg von diesem, naja, gemeinsam ein Essen zubereiten, sich gemeinsam an den Tisch setzen. Von Genuss wollen wir hier gar nicht mehr sprechen, irgendwie sowas, was für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist. Und sich vielleicht auch auf andere einstellen. Hey, du hast es gekocht, was deine Geschmäcker sind, deine Ideen, deine Rezepte. Ich lasse mich mal auf was Neues ein. Sowas fällt ja da komplett weg. Deswegen finde ich es dann spannend, dass wir dann davon sprechen, ah, okay, das ist zum Beispiel gesund, da sind alle Nährstoffe drin, Nahrungsergänzungsmittel, damit wirklich wirst du 120 Jahre alt irgendwie. Aber wir gehen total von diesem wirklich ursprünglichen Essen weg, von dem, was Essen eigentlich so hat. Und ich dachte noch kurz dran, wo wir wo du auch gesagt hast, naja, es geht um die Nahrungsaufnahme auf der einen Seite, aber auch eigentlich, wie gesellschaftlicher Diskurs stattfindet. Ja, das ist quasi im Kleinen am Tisch findet es auch statt. Und ich dachte dann nur, mein Vater hat mir früher erzählt, bei ihm wurde am Tisch nicht gesprochen. Da hat sein Vater hat vielleicht mal was gesagt und du durftest sprechen, wenn du angesprochen wurdest. Ja, also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahrhundert hat sich da, glaube ich, so viel noch mal getan, was auch Diskussionskultur beim Essen irgendwie auch noch mal zeigt, so ein bisschen, ne? Also
Bei
das
uns,
ist
ne? Also
bei uns
bei
zeigt. Ich
uns.
glaube, ja, also ich glaube, das hat sich weltweit irgendwie entwickelt in die eine oder in die andere Richtung. Aber wie hast du das denn wahrgenommen? Also wie hast du sowas denn auch in deiner Doktorarbeit aufgegriffen? Weil ich glaube, da ist ja wirklich unglaublich viel, was da passiert, von diesem sehr autoritären, so wie es mein Vater noch erzählt hat von früher, bis hin zu irgendwie offener Diskurs vielleicht sogar, was wir heute haben.
Ja, ich finde es super cool, dass du das einbringst, weil da ja so deutlich wird im Prinzip auch, was für ein Gesellschaftsideal gibt es jeweils. Und wie, also meine These auch in meiner Arbeit war unter anderem, dass bei Tisch eine ideale Gesellschaft projiziert wird. Also dass man versucht, im Prinzip ein Gesellschaftsideal einzuüben. Und dass da, also zum Beispiel auch, ne, für Jahrhunderte haben Bedienstete nicht mit am Tisch gesessen. Das war ganz klar. Und eben dieses, wer ist der Hausvater, der das Gespräch führt und klärt, ne, wer was sagt, ist eine sehr stark patriarchale Gesellschaft mit ganz klar zugeschriebenen Rollen. Und auch in meiner Forschung hat man immer wieder gesehen, wer hat welche Rollen. Wer lädt, also, ne, wer lädt ein, wer wird eingeladen, wer wird aber auch dezidiert ausgeladen. Solche Sachen sind da halt mega wichtig. Und wie geht man aber auch bei Tisch miteinander um? Welche Form der Rücksichtnahme gibt es, aber auch welche Form der sozialen Hierarchie, die man auch berücksichtigen muss, ne, um auch niemanden zu verletzen. Also auch die Frage nach Mangel an Respekt oder so. Und ich glaube, da kann man bei Tisch wirklich viel einüben und das finde ich so wichtig und ich glaube, das geht mir manchmal in Diskursen über Werten verloren, die Frage, das einzuüben. Also wo haben wir Orte, diese Ideale von, wie wollen wir als Gesellschaft sein? Wo können wir das üben? Weil das ist ja nichts, was man, ich habe eine Idee und dann bin ich in der Situation, wahrscheinlich auch noch in einem Konflikt, bin eh schon irgendwie emotional aufgeladen und wütend und so. Und dann werde ich mich doch nicht an irgendein Ideal erinnern und sagen, ach ja, stimmt, eigentlich wollte ich voll, ich weiß nicht, partizipativ sein, ne? Sondern dann geht bei mir alles los. Das heißt, ich brauche Orte, um das einzuüben. Und meines Erachtens ist das gemeinsame Essen ein Ort, um sowas zu üben. Um zu üben, eben wie du vorher gesagt hast, okay, das ist ein Essen, das jetzt vielleicht nicht ist, wie ich das gekocht hätte, aber ich lerne darüber die Person kennen, die das gekocht hat. Ich anerkenne die Zeit, die die Person investiert hat, dieses Essen zuzubereiten. Und ja, da sitzt vielleicht irgendwie die nörgelige Tante mit am Tisch, die ich so überhaupt nicht leiden kann, aber sie sitzt eben mit am Tisch. Und dann muss ich jetzt mit ihr umgehen.
Und
Und
das heißt im Prinzip ist dann auch der Essenstisch im Idealfall und Es ist wahrscheinlich immer weniger, aber im Idealfall auch die Welt im Kleinen, ne? Also und irgendwie, wenn ich das jetzt mal so überlege, dann hat da wahrscheinlich auch so eine Art von, wenn ich jetzt das, was Martin eben sagte, von sozusagen seinem Großvater am Tisch zu uns heute, hat ja auch eine Art von Demokratisierung stattgefunden am Tisch, ne? Also auch so unsere demokratischen Werte wie irgendwie Toleranz, Teilhabe, alles solche Werte, die wir im Prinzip auch in der Welt da draußen über den gemeinsamen Essenstisch hinaus erleben wollen. Wünschen wir uns ja auch im Prinzip an diesem Essenstisch, wo alle möglichen Leute zusammenkommen. Und wenn ich jetzt mal so überlege, wie sich die Welt gerade entwickelt, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich auch so, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Konflikte, die Essen betreffen, auch da entwickeln sich Bubbles sozusagen. Also es fällt immer schwerer vielleicht, das Essen von anderen zu akzeptieren, weil es nicht meiner Vorstellung von Ernährung irgendwie entspricht. Und es kommen auch vielleicht gar nicht mehr so viele unterschiedliche Leute zusammen, weil Familien irgendwie zerstreut sind, weil man sich vielleicht auch nur noch die Leute einlädt, mit denen man nicht so ganz viele Konflikte hat. Das heißt, es sagt ja auch sehr viel über unsere demokratischen Werte, oder? Wie seht ihr das?
Ja, also würde ich schon sagen, dass da viel verloren geht, auf jeden Fall, wenn wir uns dem nicht aussetzen. Und eben, also wie du vorher gesagt hast, das sind Ideale und das ist nicht einfach. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Hoffnung, dass Demokratie immer so einfach wäre und dass wir das, ne, so die beste Regierungsform und überhaupt, wir wären ja alle gern so, aber das ist nicht einfach. Und deswegen finde ich, wenn wir uns dem im Alltag nicht aussetzen, wenn wir immer in unseren Bubbles bleiben, immer nur mit denen reden, mit denen wir gern reden und alles Unangenehme möglichst einschränken, dann verlieren wir ganz viel. Also da verlieren wir erstens die Kompetenzen, mit anderem umzugehen, aber auch die Bereicherung, die dabei entstehen kann. Also weil ja, das ist hart anstrengend, aber ich kann dabei so viel lernen und ich kann so wahrnehmen, ah, okay. Ja, okay, vielleicht sieht die andere Person das anders, vielleicht kocht die Person anders, vielleicht isst sie was anderes. Aber also, ich würde sagen, wenn wir ehrlich sind, haben wir zumindest unter den meisten Familien in Deutschland, würde ich sagen, unter den meisten Leuten zum Glück die Situation, dass wir uns unser Essen aussuchen können. Und meistens gibt es immer irgendeine Essensoption, wo alle irgendwas finden. Also ich war jetzt am Wochenende bei einem Geburtstag eingeladen und da hatte die Gastgeberin dann eine Lasagne gemacht und hat aber im Prinzip, weil sie wusste, es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Allergien und Sachen, glutenfreie Pasta verwendet, das alles komplett vegan gemacht und Zucchini rausgelassen, weil die eine total allergisch auf Zucchini war. Und da kann man denken, ach krass, was für eine Gymnastik im Prinzip und was für eine Herausforderung, das alles mitzubedenken, aber es geht. Es geht und es hat allen gut geschmeckt und es war kein Drama. So. Und ich dann manchmal denke, ja, also natürlich ist es mit einem Aufwand verbunden. Aber wir haben doch so vieles, was eigentlich uns relativ leicht fällt. Und wir haben ja so viele Möglichkeiten. Ja,
Aber es ist
warum?
schön von dir zu hören, weil ich weiß aus sicheren Quellen, dass du eine sehr gute Lasagne machst. Du, ich wollte nochmal, ich fand diesen Punkt so spannend, den du gesagt hast, dass wir Räume brauchen, in denen wir das trainieren müssen. Also, dass wir eigentlich, weil wenn es dann soweit ist, wenn es dann wirklich mal zu einem Diskurs kommt und zu einem Streit kommt, und Streit ist was Tolles, ich liebe Streit. Also Streit ist wirklich, das ist das Urdemokratischste, finde ich, sich wegen einer Sache zu streiten, dann ist die Schwierigkeit, es eben nicht ins Persönliche rüberzunehmen. Und genau das muss man trainieren. Und dass wir da solche Orte eigentlich brauchen, das finde ich total spannend. Und wurde vorhin auch gesagt, dass, naja, also dieses, wenn du da diesen Drink siehst, irgendwie this is food, dass sich das so aufregt. Und ich habe mich gerade gefragt, ich hatte nämlich am Wochenende auch die Diskussion. Ich habe gesagt, hey, wir treffen uns heute und wir sprechen über Werte. Und dann kommt ganz oft Werte, das ist doch total abgehoben. Über was sprecht ihr da eigentlich? Das ist doch eigentlich, das ist so ein idealtypisch immer so alles gedacht. Und ich fand das so spannend, weil du gesagt hast, naja, du guckst mal, wo du dich aufregst und da regst du dich auf. Und das ist ein total spannender Weg, finde ich, sich Werten zu nähern, wenn man erstmal keine Ahnung hat, was sind denn die eigenen Werte.
Ja.
Also ich habe das auch so gemacht und ich habe mich auch dem so genähert, indem ich gesagt habe, naja, wo rege ich mich denn wirklich auf? Also welche Situationen sind das ganz genau? Und wenn man sich die Situation mal anschaut, dann ist es ganz oft so, dass dann eigene Werte verletzt werden.
Ja.
Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn jemand ungerecht behandelt wird, ja, das muss gar nicht ich sein oder sowas. Das reicht, wenn in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, aber auch wenn ich auf der Straße sehe, dass da, sei es beim Autofahren, also Autofahren ist bei mir sowieso, da kommt alles raus, was nicht raus sollte, und es ist gut, dass die Scheiben oft zu sind. Im Sommer manchmal kommt es auch raus, aber dann merke ich richtig, okay, hier werden gerade Werte von mir verletzt. Dass da halt irgendwas passiert, da nimmt sich jemand das Recht raus, irgendwie sich über einen anderen zu stellen oder über eine andere zu stellen. So, und da merke ich, das sind so, und das heißt, also bei mir ist so, Gerechtigkeit ist wirklich was bei mir in meinem Kopf so unglaublich wichtig ist, dass es miteinander, dass das gerecht abläuft. Und so kann man sich mal verschiedene Punkte durchgehen, um mal so seine eigene Wertetabelle oder seine, ich sage es mal, seine 5, 6 Werte für sich mal selbst zu definieren. Weil ich finde es total spannend, weil ganz oft, ich hatte auch so eine wunderschöne Liste mit Werten und ah, da klingt's ja toll, ne? Also dann steht da Freiheit drauf. Oh, großes Wort, ich liebe Freiheit. Freiheit ist was Tolles, ne? Ich will mich doch nicht einschränken. Und Abenteuer, wow, Abenteuer, super Wert, nehme ich, ne? Gekauft habe ich, Einkaufswagen. Und ich glaube, es ist total schwierig, sich Werte so auszusuchen und nicht zu merken, sind das jetzt wirklich Werte, die mir wirklich grundlegend sind, oder sind es Werte, die mir gefallen, die ich gerne hätte, so ein bisschen. Und das ist so ein ganz schmaler Grat, finde ich. Und deswegen habe ich mich genauso genähert, wie du es gerade gesagt hast. Also das hat mich aufgeregt, und habe ich gemerkt, hey, das ist mir essentiell wichtig einfach. Deswegen die Frage, wie habt ihr das denn gemacht? Also wie habt ihr euch euren Grundwerten genähert?
Ich würde da ganz, also ich weiß gar nicht, ob ich das so gemacht habe, weil für mich ist die Schwierigkeit in der Diskussion mit über Werte, dass ich glaube, dass viele Menschen sagen würden, also wenn wir jetzt, was ist dir wichtig, welche Werte sind dir zum Beispiel wichtig an der Demokratie? Dass ganz viele Leute, da gibt es ja auch Studien drüber, dieselben Werte anführen würden wie, was ist Freiheit, Gleichheit, blablabla. Nur dass wir sie alle unterschiedlich interpretieren. Also
Auch ein Punkt.
ich glaube, das ist halt das. Also niemand wäre, glaube ich, gegen Freiheit oder so. Nur dass es sozusagen auch immer sozusagen Werte stehen, die miteinander konkurrieren. Also zum Beispiel Freiheit und Gemeinwohl oder Sicherheit und individuelle Freiheit. Das haben wir ja nun in Corona gesehen. Ne? Und dass damit immer auch eine sehr unterschiedliche oder Meinungsfreiheit, ne? Das können wir ja im Moment gerade wirklich so sehr erleben, dass da Menschen was ganz Unterschiedliches drunter verstehen auch, ne? Und das interpretieren. Und das, finde ich, macht die Diskussion über Werte so schwierig. Es sind, glaube ich, weniger die Grundwerte, sondern mehr so das, und wie fülle ich das jetzt? Also wie mit was ist mir daran wichtig? So.
Voll. Und das ist auch einer der Punkte, also über den ich bei der Vorbereitung voll nachgedacht habe. Dieser große Unterschied zwischen den Begriffen und dem, wie wir das füllen. Und habe dann überlegt, Wert ist ja eher auch ein spannendes Wort. Weil was heißt denn Wert? Und habe dann überlegt, okay, was Wertvolles, was ich bewerte. Man kann ja auch was abwerten. Oder man kann irgendwie was auswerten und verwerten. Da kommt man dann ganz schnell auch in diese so im Prinzip ein bisschen kapitalistische Ebene von Werten. Also welche Sache schreibe ich wie Wert zu? Und letzten Endes habe ich dann überlegt, eigentlich ist ja die Frage, was ist gut und richtig? Und ich glaube, diese Frage kann man eigentlich eher in der Konkretion beantworten, als so ganz abstrakt. Und eher so in diesem, okay, in der und der Situation ist mir das und das wichtig. Oder auch diese Charaktereigenschaften sind mir vielleicht wichtig. So, und ich fand es auch ganz spannend, weil ich dann überlegt habe, wie ich das eigentlich so philosophisch und theologisch einordnen würde, und habe gemerkt, da würde ich eher mit dem Begriff der Tugend arbeiten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein altmodisches Wort, was man heute nicht mehr so verwendet, aber im Prinzip in traditionellen Diskursen zu Werten letzten Endes würde man über Tugenden sprechen. Also was muss ein Mensch lernen, um sich in Konfliktfällen tugendhaft, richtig, wertvoll zu verhalten? Und da finde ich, deswegen war für mich so diese Frage, wo erlerne ich das und wie kann ich mir diese Eigenschaften zu eigen machen wirklich? Dass ich das, was ich für gut und richtig halte, nachher auch lebe. Und es ist nicht nur irgendein Konzept, dass das irgendwo auf einem Papier steht.
Also die Frage, wie manifestieren sich dann Werte im Konkreten, ne? So.
Ja. Und da finde ich es auch total spannend, weil ja total viel so Unternehmen gerade alle in ihren Mission- und Vision-Prozessen drin sind und alle irgendwie gucken, was sind eigentlich unsere Werte. Und was aber, glaube ich, dahinter eigentlich steckt, also Kirchen machen genau das Gleiche, die gerade alle überlegen, okay, keiner kommt mehr in die Kirche. Vielleicht müssen wir mal überlegen, wer wir eigentlich sind und was wir hier tun und warum wir das tun. Und das ist ein super anstrengender Prozess, aber ich finde ihn sehr wertvoll, weil ich glaube, dieses einen Schritt zurücktreten, überlegen aus dem ganzen Alltagshamsterrad, wir de tun Dinge halt, wie wir sie schon immer getan haben, zurückzutreten, zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Warum ist mir das ein Anliegen? Und was, also nochmal so ein bisschen sich selber zu orientieren und sich zu erinnern, was tun wir hier? Und warum? Und ich finde, da ist die Wertefrage mega hilfreich.
Total, also gerade dieses Warum, warum tun wir hier etwas, das finde ich, das ist eigentlich das Entscheidende. Und weil du gerade gesagt hast, diese Vision, Mission Boards und was alles gibt, was sich da Konzerne, Unternehmen, und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, den ich am Anfang angesprochen hatte. Sind das wirklich Werte des Unternehmens oder sind das Werte, die cool klingen, um Mitarbeitende anzuziehen und sagen, hey, cool, guck mal, das ist unser, da wollen wir hin, das ist unser Warum und jetzt geht wieder arbeiten, bitte, ne? Also,
Genau.
das ist so
Und
dieses Grundding, einfach, müssen wir Werte wirklich erstmal mit Inhalten füllen oder müssen wir uns wirklich über die Definition von unseren Werten nochmal unterhalten? Und ist das vielleicht die demokratischen Werte, die Julia gesagt hat? Sei es Sicherheit, sei es Zusammenhalt, sei es Gerechtigkeit, Freiheit und alles. Reichen die aus so für unsere Gesellschaft oder müssen wir da vielleicht ein bisschen kleinteiliger werden und müssen wir vielleicht auch drüber sprechen, naja, wie lege ich Freiheit aus? Wie lege ich Pressefreiheit aus? Wie lege ich Meinungsfreiheit aus? Müssen wir da vielleicht nochmal in den Diskurs gehen? Weil offensichtlich, wenn wir uns jetzt, wir müssen nur irgendwie den Fernseher anschalten oder auf irgendeine Newsseite online gehen und weltweit ist egal ja wo gerade, findet da dieser Diskurs statt, ne? Ist das jetzt Meinungsfreiheit oder ist das keine Meinungsfreiheit? Also vielleicht muss man da nochmal, wie soll ich sagen, so wirklich so grundlegend nochmal nachdenken. Also nochmal grundlegende, sei es, ich sage jetzt schon wieder Werte definieren, aber vielleicht sind es Tugenden, die man dann vielleicht, über die man nochmal nachdenken sollte. Was ist, weil am Ende hast du ja gesagt, ne? Am Ende ist die Frage, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig und was falsch. Und nicht nur für mich persönlich gedacht, sondern eigentlich ja, jetzt kommt dieser schwierige Schritt für die Gesellschaft gedacht, auch für die anderen gedacht.
Ja.
Ich glaube, das ist dann dieser schwierige Punkt. Also müssen wir nochmal so grundlegend daran gehen, am Beispiel jetzt von Konzernen, von Unternehmen, die ja sagen, wir machen jetzt diese, teilweise ist es auch wieder ein bisschen schwierig, das so als zu verallgemeinern, ne? Aber oft ist es ja so einfach Worthülsen auf einem Blatt zu schreiben und zu sagen, okay, jetzt damit geht es jetzt weiter. Oder müssen wir nochmal wirklich einsteigen in die Diskussion, was ist denn wirklich das grundlegend Wichtige? Was ist denn wirklich dieses Richtige und was ist das Falsch für die Gesellschaft?
Also ich würde sagen, man braucht diese Diskussion immer, die muss immer weitergeführt werden. Wir werden damit nie fertig sein, weil so Wertediskussionen hängen ja mega von den Leuten ab, die da sind, die irgendwie die Gemeinschaft ausmachen. Und deswegen finde ich jetzt auch, wenn wir bei dem Beispiel Unternehmen bleiben, total wichtig zu fragen, wer ist denn in diesen Dialog involviert? Sind es die Leute aus der Personalabteilung und irgendwie eine externe Beraterin und dann war's das und alle anderen kriegen die Werte dann vorserviert, so bitte, das sind jetzt unsere Werte? Oder werden da alle Abteilungen irgendwie einbezogen und wie werden die einbezogen? Das wäre der eine Schritt. Und aber auch, wo gibt es dann Räume, das zu üben? Und dann kommt man schon quasi auf so eine juristische Ebene, das dann auch einzufordern und zu sagen, nee, wir haben uns eigentlich verständigt, dass wir hier respektvoll miteinander umgehen wollen und haben geübt, dass es das und das und das bedeutet, aber jetzt ist trotzdem das passiert, was machen wir jetzt damit? Und das ist aber natürlich wahnsinnig komplex und Arbeit, also braucht total viel Arbeit und dann ist natürlich die Frage, ne, wer kann das so leisten? Aber ich finde es total wichtig, diese Frage, wer bestimmt die Werte? Und wie werden Werte auch verwendet, um irgendwie, also nicht nur positiv, ne, auch um Grenzen zu ziehen.
Sehen wir ja gerade zum Beispiel total
Ja.
Sicherheit, ne? Also wenn wir über Sicherheit sprechen, ne? Dadurch werden natürlich, das wird ziemlich hochgezogen gerade und dadurch fallen natürlich auch andere Werte in der Abstufung gerade ein bisschen runter. Und ich glaube, da ist eine sehr polarisierende Diskussion gerade drum, ne?
Ja.
Also.
Ja. Also ich frage mich halt auch gerade, ob so Werte nicht auch immer, weil ihr jetzt auch gerade über dieses Warum gesprochen habt, nicht auch immer viel, also eigentlich im Kontext von Wissen über Dinge zu tun hat. Also ein Wert ist ja dann, also wenn ich weiß, wie ein System funktioniert, dann, weil, dann kann ich auch was über das Warum sagen und warum es vielleicht wichtig ist, in manchen Situationen zu überlegen, warum das Gemeinwohl über die individuelle Freiheit geht, bis wohin aber unbedingt individuelle Freiheit immer Vorrang haben muss. Also das verstehe ich ja eigentlich nur, nicht nur mit Blick auf mich, sondern mit Blick auch auf andere, wenn ich verstehe, wie das System funktioniert, in dem ich mich bewege, ne? Wie wir sozusagen auch alle von dem System profitieren, in dem wir leben. So. Und dann, das heißt irgendwie so, für mich ist die Diskussion über Werte auch immer über wirkliches Wissen irgendwie eigentlich ganz eng daran gekoppelt. Und dann natürlich finde ich, dieser ganz große andere Bereich ist so, wie gehen wir miteinander um, ne? Also was sind sozusagen die unhintergehbaren Werte in der Auseinandersetzung? Also wie gehen wir im Guten, wie gehen wir aber auch im Streit miteinander um? Respekt, ne? Das ist ja immer so dieses, wie respektiere ich sozusagen auch den anderen Menschen, mit dem ich da zu tun habe, ne? Das wären so finde ich, so die grundlegenden Dinge, die ich jetzt auch so mit dem Thema Werte verbinden würde.
Ja, und aber so ein System ist ja auch voll im Prozess. Also das baut sich ja ständig
Ja.
selber um und es hängt ja voll an den Leuten, die in diesem System sind,
Ja.
wie das funktioniert und ob das funktioniert oder ob das irgendwann ja gezwungenermaßen sich komplett verändern muss. Und das finde ich schon ja bedenkenswert auch in unserer Gesellschaft, so eben, wo haben wir Räume, über dieses System nachzudenken? Und einerseits ist es, glaube ich, echt eine Wissensfrage. Weil, also, wenn ich denke an zu Corona-Zeiten, wie viel auch einfach Unwissen oder ein Mangel an Informationen zu super viel Frust geführt hat, und teilweise Informationen, die einfach keiner hatte, weil am Anfang noch keiner wusste, wie sich dieses Virus entwickelt und wie das funktioniert. Also, da ist Wissen, glaube ich, eine super wichtige Komponente, um Frust zu vermeiden, um irgendwie auch Sachen einordnen zu können. Aber dann halt auch zu sehen, in den allermeisten Situationen im Leben hat man nicht alle Informationen. Also im Rückblick denkt man immer, ah ja, okay, so und so wäre das gewesen, das und das wäre clever gewesen. Aber meistens ist ja auch diese Information im Prozess, wie wir in der Pandemie gesehen haben. Und das braucht Zeit, bis sich diese Systeme ausbilden, bis sich, also das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. In welchen System lasse ich mich so fallen oder lasse ich mich wirklich auch aufgehen, dass ich da nicht ständig alles hinterfrage und nicht ständig im Prinzip auf dem inneren Prüfstand bin.
Ich hab gerade so zwei Punkte im Kopf. Das eine ist so ein bisschen Räume, um diesen demokratischen Diskurs zu üben. Ja, so. Meiner Ansicht nach fehlen die wirklich. Also wir haben da zu wenige davon. Und wir haben
Darf
ganz
ich
oft gar
ganz
nicht
kurz
die.
was?
Ja,
Darf ich
klar,
ganz
gerne.
kurz was dazwischen? Entschuldige. Aber nicht nur um zu üben, sondern Räume, in denen selbstverständlich irgendwas passiert. Also gar nicht mal, wo wir extra hingehen, um zu üben, sondern
Ja.
wie wir einfach, wo wir einfach im Alltag wie selbstverständlich aufeinandertreffen. Und auch die gibt es ja immer weniger. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen
Nee,
habe, Martin.
aber total, total richtig. Und ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen mit auf der einen Seite. Auf der einen Seite ist es so, führen wir hier gerade eine total akademische Diskussion, ne? Also, das ist so eine absolute Bubble, in der wir uns da befinden. Oh, wir haben Zeit, wir haben Raum, um uns darüber nachzudenken. Unglaublich viele Leute haben dafür gar keine Zeit. Die müssen einfach gucken, dass sie die Grundbedürfnisse irgendwie gestillt kriegen, dass sie Geld verdienen, dass zu Hause irgendwie Essen auf dem Tisch ist, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, weil wir vorhin auch so ganz kurz mal über Risse in der Gesellschaft gesprochen haben, über die Schere zwischen Arm und Reich. Ganz, ganz viele Leute haben überhaupt nicht die Ressourcen und Möglichkeiten, an dieser Diskussion irgendwie teilzunehmen und diese demokratischen Werte irgendwie in sich aufzunehmen. Und ich glaube, das ist eins der zentralen Probleme, dass die Mehrheit gar nicht daran teilhaben darf und gar nicht, wie du vorhin gesagt hast, in den Unternehmen, ne, funktioniert sowas überhaupt, wenn ich die Mitarbeitenden gar nicht mitnehme, sondern wenn ich so top-down irgendwie alles reinwerfe. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich auch gerade in unserer gesellschaftlichen Diskussion. Wir reden ganz viel über Menschen irgendwie, die in Armut leben. Wir reden über Bürgergeld, das jetzt zusammengestrichen werden muss und alles Mögliche. Also gefühlt nehmen wir die Leute da irgendwie gar nicht mit. Und wie kriegen wir es hin, so eine Diskussion so zu führen, dass die auch mit einbezogen werden, dass die auch irgendwie eine Stimme kriegen? Und das wäre dieser eine Punkt. Und auf der anderen Seite kann man ja sagen, na ja, wir sind eine repräsentative Demokratie. Genau für solche Fälle haben wir die Möglichkeit, Repräsentantinnen und Repräsentanten zu wählen, die sich für die einsetzen, damit die eben auch gehört werden. Aber irgendwie funktioniert es ja nicht, ne? Weil die Schere geht weiter, die Risse gehen irgendwie immer gravierender. Also das sind so die zwei Bauchschmerzpunkte, die ich da gerade habe. Auf der einen Seite irgendwie hier akademische Bubble und auf der anderen Seite fehlen uns da gerade, ich sage es mal so, gefühlt die Hälfte oder wenn nicht sogar zwei Drittel der Leute gehen, ringen uns durch die Finger.
Ja, und also ich gehöre absolut zu dieser akademischen Bubble. Ich bin ein Mensch mit unglaublich viel Privilegien. Und ich verstehe das aber auch tatsächlich als eine Verantwortung irgendwie, solche Räume mitzugestalten und zwar wirklich im Alltag. Also eben, dass es kein Luxus ist, sich über Demokratie Gedanken zu machen, oder über Zusammenleben, sondern dass es wirklich im Moment passiert. Und ich würde sagen, paradoxerweise sind gerade Leute aus dieser akademischen Bubble super schlecht in diesen Werten, weil sie oft eben sich aussuchen können, mit wem sie zu tun haben. Sich aussuchen können, und auch immer irgendwie letzten Endes die Freiheit haben zu sagen, naja, okay, wenn es mir nicht passt, gehe ich halt. Und deswegen, also es ist wirklich ein random Beispiel von relativ weit weg, aber in meiner Jugend habe ich eine Frau kennengelernt, die wirklich absolut unterprivilegiert war, kaum Ausbildung genossen hatte und ihr Leben lang geschuftet hat wie noch was. Und die aber so krasse persönliche Tugenden und Werte hatte, wo ich dachte, wow, was bist denn du für eine krasse Person? Und die hat sie nicht bekommen, weil sie irgendwie die ganze Zeit im Kämmerchen saß und Zeit hatte, sich irgendwie über Werte und Tugenden nachzudenken oder irgendwelche Shows zu schauen, wo das diskutiert wurde, irgendwelche Talkshows oder so. Sondern die hatte einfach ganz viele Begegnungen mit Menschen und hat aufgrund, keine Ahnung, auch einer persönlichen Veranlagung oder dem, was sie auch in der Erziehung mitgegeben wurde und so, einfach geschafft, daraus Menschen wahrzunehmen und ja, da drin zu leben. Deswegen, ich glaube, die Gefahr ist auf jeden Fall, dass wir es zu einem AkademikerInnen-Diskurs machen und da hier in unserer Bubble bleiben und drüber reden, wie sollte das alles sein. Aber eigentlich sehe ich das eher als eine Verantwortung. Also gerade so, ne, jetzt bin ich Theologin. Mein Wirkungsort ist Kirche und interreligiöser Dialog. Das heißt, mein Bemühen ist, diese Räume möglichst partizipativ zu machen und möglichst eben Orte zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können und wo sie das erfahren können. Und das ist dann das bisschen, was ich vielleicht beitragen kann. Und letzten Endes muss ich auch super viel an mir selber arbeiten. So. Und eben nicht denken, nur weil ich da glücklicherweise oder aus meinem persönlichen Vergnügen so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass ich das besser kann. Also überhaupt nicht.
Aber das ist, finde ich, irgendwie auch ganz schön, was du sagst jetzt für den Abschluss. Also so dieses, sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, wo ist mein Ort, in dem ich das auch auf einfache Weise tun kann. Und dann ist es vielleicht, weiß nicht, in meinem Kiez, irgendwie in meiner Familie, also wirklich so sich runterzubrechen, was ist eigentlich mein Ort, wo mir es auch leicht fällt. Weil, also ich glaube, jetzt nicht leicht fällt im Sinne von, da sind wir alle einer Meinung, sondern was für mich auch leicht ist. Also, und dann kann man ja immer schwieriger werden vielleicht, wenn man es im Leichten gibt, aber einfach was auch einfach ist. Ne? Das war das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte, diese selbstverständlichen Orte, ne? Also in denen wir zu Hause sind quasi, die auch wirklich zu nutzen, die sind viel wert, glaube ich. Also man darf die nicht so als was Kleines abtun und dann immer nur in großen Agora-Foren oder was weiß ich was irgendwie denken, sondern wirklich die kleinen Räume zählen da auch. So, das war mein Abschluss. Martin, jetzt kannst du
Ich
den
hab noch zwei
Abschluss.
ganz kleine Punkte und zwar würde ich gerne noch mal so die Brücke zum
Kleine.
Essen machen.
Ja.
Und ich habe nur dran gedacht, ich habe mir gerade aufgeschrieben, Food Court. Irgendwie ein total spannendes Konzept. Jeder holt sich Essen, was er haben will, und dann trifft man sich dann doch an dem Tisch und spricht dann gemeinsam miteinander. Und das finde ich dann auch irgendwie schön, dass wenn man sich nicht darauf einigen kann, dass es jetzt heute Pizza gibt oder dass es irgendwie was Chinesisches gibt oder Nudeln oder eine vegane Lasagne, dann holt doch jeder, was er will, und dann treffen wir uns trotzdem zum Essen. Also so der kleinste gemeinsame Nenner. Und ich musste noch irgendwie dran denken. Ich war, das war letztes Jahr, war ich mit einem Freund wandern und wir haben auf einer Hütte übernachtet. Wir waren in den Alpen und haben in einer Hütte übernachtet. Und da gibt es abends gibt's ein Essen. Ja, also es gibt einmal was Vegetarisches und gibt es einmal noch was Fleischiges, und das kann man sich auswählen und das war's. So. Und du sitzt am Tisch, und zwar nicht alleine, sondern du musst dich mit anderen Leuten zwangsläufig an den Tisch setzen. Der Raum ist begrenzt. So. Und dann sitzt man sich mit anderen Leuten an den Tisch, und das Tolle an solchen Alphütten ist ganz oft, dass es da kein Internet gibt. So, das heißt, die ganze Smartphone-Handy-Geschichte, die ist schon mal per se weg. Und wenn man da den Abend übersitzt, dann kommt man ins Gespräch. Und es sind so tolle Gespräche. Also da, ich würde es nicht sagen, dass es eine Akademiker-Bubble ist, aber natürlich ist es auch schon eine privilegierte Bubble, die sich dann auf solchen Hütten dann trifft. Aber ich muss sagen, das sind so bereichernde Gespräche, die da rauskommen, auch beim Essen. Und das ist halt wichtig. Wir essen auch wieder alle fast das Gleiche. Man hat eine gleiche Erfahrung. Man ist da irgendwie hochgewandert. Der Leidensweg kann man es vielleicht auch nennen. Irgendwie, der war bei allen sehr, sehr ähnlich. Und ich habe da Gespräche geführt, über die ich lange nachgedacht habe, ohne dass ich jetzt mich mit den Leuten nur sagt, okay, wir müssen uns connecten und wir müssen jetzt irgendwie die besten Freunde werden, sondern es waren so Bekanntschaften für 2 Stunden Abendessen, und trotzdem habe ich Ideen mitgenommen, und das war irgendwie total bereichernd. Und da musste ich dran denken, Lea, als du das erzählt hast vorhin mit dem solche Knotenpunkte, wo sich unterschiedlichste Biografien treffen, die an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben sind, und das Essen verbindet dich, und irgendwie ist es so das urdemokratische Miteinander. Und das fand ich
Ja.
irgendwie schön. Da musste ich dran denken gerade. Ja.
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 Ja, ist interessant, was du sagst, Martin. Ganz zum Schluss hast du nochmal das Thema Social Media erwähnt. Ich glaube ja so ein bisschen inzwischen daran, dass uns Social Media viel Energie raubt, was analoge Kommunikation angeht. Also irgendwann sind die Wörter einfach alle und wir haben sie alle irgendwie pro Tag. Und ich finde, wir haben sie dann zu viel an Social Media verschwendet, haben manchmal keine mehr für den direkten Dialog übrig. Lea, das war total toll, dass du bei uns warst und ich will jetzt auch öfter mit dir sprechen.
Komm gern wieder.
Ja, total gerne. Das wäre echt schön, wenn du vielleicht in ein paar Folgen irgendwie wiederkommst und wir angereichert sind mit den anderen Gesprächen und das nochmal mit dir reflektieren können. Das wäre total toll.
Ja, wirklich, vielen, vielen Dank, Lea. Das war super. Was gibt's bei dir heute zu essen? Was machst du heute? Und
Gute
isst du
Frage.
alleine oder isst du heute in Gesellschaft?
Ich werde heute in Gesellschaft essen, aber wahrscheinlich wieder so ein bisschen Food Court-mäßig, weil ich jetzt gleich zu einem super spannenden Vortrag gehe. Und da angekündigt ist, dass wir gemeinsam mit der Mensa zwischendurch Mittag essen. Genau.
Das ist schon
Wow,
mal sehr
Mensa.
gut.
Okay. Ja, aber die Mensa ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Also.
Das ist,
Ist halt auch die Schweiz.
und vielleicht ist es auch so ein gemeinsamer Leidensweg, hat man gleich was zum drüber sprechen.
Manchmal ist es
Nee.
tatsächlich so, ja.
Sehr
Ja, es war toll,
schön.
dass du da warst, Lea. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder und wir wünschen dir gleich einen tollen Vortrag und ich freue mich total, dass du die erste Gästin, der erste Gast hier in unserem Podcast zum Thema Werte auch gewesen bist. Das war total anregend und auch sehr überraschend, fand ich so.
Ja,
Dankeschön.
vielen, vielen Dank dir.
Danke euch. Ciao.